Hallo und herzlich willkommen zum PTA Heute Podcast am 20. April 2026. Es beginnt eine neue Woche und die hat natürlich wieder einiges an Themen für uns. Daher erstmal schön, dass ihr da seid. Und da spanne ich euch gar nicht lange auf die Folter. Heute geht es um die Behandlung der Kleienpilzflechte und darum, was wir bisher eigentlich mit der EPA machen können. Außerdem sprechen wir über euer Neffy, das erste Notfallnasenspray für Kinder, und wir gehen einem gehypten Produkt auf den Grund: Schwarzkümmelöl. Was kann es wirklich? Ich mag es ja immer, wenn wir solche Produkte unter die Lupe nehmen, deswegen freue ich mich auf die Folge. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's los. Hallo, ich habe da eine komische Stelle auf der Haut. Können Sie sich das mal angucken? Was könnte das denn sein? Ja, so beginnen viele Gespräche in der Apotheke. Und zwar dürfen wir alle keine Diagnosen stellen, das ist Aufgabe von MedizinerInnen, aber irgendwas müssen wir ja doch empfehlen und sei es nur der Arztbesuch. Wenn ihr bei eurem Kunden bräunliche Flecken mit zarter Schuppung seht, dann könnte das möglicherweise eine Kleinpilzflechte sein. Diagnose, wie gesagt, die gibt's beim Arzt. Gehen wir jetzt aber mal davon aus, der Kunde war bereits beim Arzt, Diagnose wurde gestellt und jetzt will er noch ein bisschen was dazu wissen. Dann kann die Apotheke durchaus glänzen. Bei der Kleinpilzflechte, die auch als Pityriasis versicolor oder Tinea versicolor bezeichnet wird, handelt es sich um eine Pilzinfektion der Haut. Sie ist in der Regel harmlos und betrifft lediglich die oberen Hautschichten. In Mitteleuropa sind davon relativ wenig Menschen betroffen, man spricht von maximal 4% der Bevölkerung. In feucht-warmen Klimazonen wie den Tropen hingegen, da leidet fast die Hälfte aller Menschen unter einer Kleinpilzflechte. Es gibt keine geschlechtsspezifische Häufung, allerdings sind junge Erwachsene am häufigsten betroffen. Erreger der Mykose sind lipophile Hefepilze der Gattung Malassezia. Der Pilz gehört zur normalen Hautflora des Menschen und ist in Haarfollikeln öliger Hautbereiche, zum Beispiel Gesicht, Kopfhaut oder Rücken, angesiedelt. Dort ernährt er sich dann von Talg. Der Hefepilz ist ein echter Alleskörner. Er gehört zu den dimorphen Pilzen, das heißt, seine äußere Gestalt ändert sich, abhängig von der Temperatur. Bei 35 bis 37 Grad Celsius tritt er in seiner harmlosen Hefepilzform auf, aber bei 25 bis 30 Grad Celsius nimmt er die ungünstige Myzelform an, die dann auch zum Problem wird. Denn in der Myzelform bildet der Pilz dünne fadenförmige Strukturen aus, die aus den Haarfollikeln heraustreten und die Hornschicht überwuchern können. Der Pilz kann sich so flächig über angrenzende Hautareale ausbreiten und es entsteht eine Kleienpilzflechte. Warum genau es zu dieser Überwucherung kommt, ist noch nicht abschließend geklärt. Eine genetische Komponente sowie ein schwaches Immunsystem könnten eine Rolle spielen. Durch Wärme und Schwitzen kommt es in der Regel zu einer übermäßigen Talgproduktion. Das bietet dem Pilz optimale Bedingungen, um sich auszubreiten. Ebenso können Sporteinheiten und fettige Haut, bedingt durch reichhaltige Körperpflegeprodukte, dazu beitragen. Betroffene leiden häufig wiederkehrend an den Beschwerden mit unterschiedlich starker Ausprägung. Die Kleinpilzflechte ist nicht ansteckend und sie entsteht auch nicht aufgrund unzureichender Hygiene. Wie man sie erkennt, hatten wir bereits erwähnt. Eine Kleinpilzflechte ist erkennbar an den kleinen, scharf abgegrenzten Flecken auf der Haut. Die sind flach und rund bis oval geformt. Im Verlauf können viele dieser Flecken entstehen oder aber auch zu größeren Arealen zusammenfließen. Sie treten häufig an Rücken, Hals, Armen, Schultern oder auf dem Kopf auf. Auf der Oberfläche zeigt sich eine typisch zarte Schuppung, die an Getreidekleie erinnert. Daher der Name. Meist zeigt sich auf nicht sonnengebräunter Haut eine Hyperpigmentierung. Die Flecken sind dann bräunlich mit hellen, gelben oder roten Farbverläufen. Auf dunkelpigmentierter Haut können sie auch dunkelbraun bis schwarz-gräulich aussehen. Bei Sonneneinstrahlung zeigt sich dann eine Hypopigmentierung. Der Pilz ist in der Lage, die UV-Strahlen abzuschirmen und die Zellen an der Bildung von Melanin zu hindern. Auf sonnengebräunter Haut sind dann weißliche bzw. helle Flecken charakteristisch. Weitere Beschwerden treten normalerweise nicht auf. In seltenen Fällen wird leichter Juckreiz beschrieben. Entzündungen sind untypisch. Hier liegt dann übrigens auch der große Unterschied zum seborrhoischen Ekzem, denn das kann ebenfalls durch Malassezia ausgelöst werden. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Mykose, sondern um eine entzündliche Dermatose, die durch den Hefepilz mit ausgelöst wird. Typisch ist, dass der Juckreiz stärker ausgeprägt ist und die Schuppungen rot und fettig sind. Ein seborrhoisches Ekzem betrifft meist die Kopfhaut und weist oft Entzündungen auf. Neben einer antimykotischen Behandlung werden bei einem seborrhoischen Ekzem auch Glukokortikoide eingesetzt. Und da ergibt jetzt auch Sinn, warum der Arztbesuch anzuraten ist. Der sieht mit geschultem Auge recht fix, ob sich so eine Kleinpilzflechte, ein seborrhoisches Ekzem oder was ganz anderes handelt. Außerdem sollten sich KundInnen bei großflächigem Befall, häufigem Wiederauftreten der Beschwerden oder wenn sich die Symptome trotz Selbstmedikation nicht bessern, ärztlichen Rat einholen. Ziel der Behandlung ist die Eindämmung des Pilzwachstums, um die optischen Hautveränderungen loszuwerden. Eingesetzt werden Antimykotika in Form von Lösungen, Cremes oder Shampoos. Besonders effektiv ist der Einsatz des Azol-Antimykotikums Ketoconazol. Als 2%iges Shampoo wird es an 3 aufeinanderfolgenden Tagen zum Waschen der Haare angewendet. Dabei sollte es mindestens 5 Minuten einwirken, bevor es wieder ausgespült wird. Als Creme eignet sich der Wirkstoff auch zur Behandlung kleiner Hautstellen im Körper. Die Creme wird einmal täglich auf die betroffenen Stellen und 1 bis 2 Zentimeter darüber hinaus für 2 bis 4 Wochen aufgetragen. Als Alternative eignen sich auch 1%iges Terbinafin zum Auftragen auf die Haut, auch das 1 bis 2 Mal täglich für 2 bis 4 Wochen, oder 1%iges Ciclopirox 2 Mal täglich für 2 Wochen. Letzteres ist aber verschreibungspflichtig. Bei starkem Befall oder wenn keine Besserung eintritt, dann können auch orale Antimykotika wie Itraconazol oder Fluconazol verordnet werden. PTA sollten den Betroffenen mitteilen, dass die Pigmentveränderungen nach einer Behandlung noch Wochen oder Monate bestehen bleiben können, bis sie langsam wieder verschwinden. Das ist normal und kein Indiz für eine erfolglose Therapie. Manchmal wird Betroffenen auch ein prophylaktischer Einsatz von Ketoconazol empfohlen. Im Gegensatz zu vielen Antibiotika gibt es derzeit keine Hinweise auf mögliche Resistenzen, die von Ketoconazol ausgehen könnten. Dazu wird das Shampoo vorbeugend, beispielsweise vor Beginn des Sommers, einmal täglich an 3 aufeinanderfolgenden Tagen angewendet. Also genau wie bei der eigentlichen Therapie. Alternativ können wir den KundInnen bei zu Kleinpilzflechte neigender Haut Shampoos mit Selensulfid oder mit Ciclopirox und Piroctonolamin empfehlen. Da solltet ihr in eurem Kosmetikregal sowohl bei Vichy als auch bei Ducray fündig werden. Außerdem sollten die KundInnen auf luftdurchlässige Kleidung achten, um übermäßige Schwitzen zu vermeiden. Nach intensiven Sporteinheiten oder nach der Sauna sollte direkt geduscht werden. Bei Problemen mit Kleinpilzflechte auf der Kopfhaut ist in diesem Fall auch sofortiges Haarewaschen anzuraten. Zum Eincremen sind leichte Lotionen, die nicht zu stark fetten, empfehlenswert. Empfohlen wird unserem Gesundheitssystem übrigens auch was. Und zwar zu sparen. Das sorgt momentan für viel Unruhe und Diskussionen. So soll geplant werden, dass Ärztinnen ab 2027 kein Geld mehr dafür bekommen, die elektronische Patientenakte zu befüllen. KritikerInnen attestieren hiermit das Ende der teuren EPA. Wir machen mal ein Fresh-Up. Was kann die EPA bisher und wieso nutzt die eigentlich kaum jemand? In der elektronischen Patientenakte oder kurz EPA werden medizinische Unterlagen wie Arztbriefe, Befunde oder Medikationslisten gespeichert. Vor allem, um ÄrztInnen, PsychotherapeutInnen und anderem medizinischem Fachpersonal einen Überblick über die Krankheitsgeschichte eines Patienten zu geben. Das klingt erstmal total sinnvoll, aber es gibt halt auch Probleme. Grundsätzlich erhalten alle gesetzlich Versicherten seit Februar 2025 eine EPA, wenn sie nicht bei ihrer Krankenkasse per Brief, E-Mail oder Anruf widersprochen haben. Ist die Akte bereits angelegt, wird sie nach einem etwaigen Widerspruch wieder gelöscht. Seit Oktober 2025 sind Arztpraxen und Apotheken grundsätzlich verpflichtet, bestimmte Informationen in die EPA eines Patienten einzustellen. Krankenhäuser haben dagegen noch Aufschub erhalten, die werden voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 soweit sein. In der EPA sollen alle Informationen zu finden sein, die für ÄrztInnen, TherapeutInnen oder auch Reha-Kliniken bei der Mit- oder Weiterbehandlung wichtig sind. Dazu gehören Befundberichte aus Untersuchungen, bildgebende Diagnostik und Labors, Angaben zu Therapien und chirurgischen Maßnahmen sowie Arztbriefe und Krankenhausentlassbriefe. Zudem werden alle verschriebenen und alle eingelösten E-Rezepte in der EPA erfasst und daraus automatisch eine Medikationsliste erstellt. Wichtig hierbei, PatientInnen müssen immer darüber informiert werden, welche Daten in die EPA eingestellt werden sollen. Sofern es sich nicht um hochsensible Daten handelt, reicht ein Informationsblatt, das in der Praxis ausgelegt und dem Versicherten ausgehändigt wird. Auch hier gilt jederzeit das Widerspruchsrecht. Auf Patientenwunsch können außerdem Daten aus strukturierten Behandlungsprogrammen wie Chronikerprogrammen, Erklärungen zur Organspende, eine Vorsorgevollmacht und eine Patientenverfügung eingestellt werden. Darüber hinaus haben PatientInnen die Möglichkeit, eigene Dokumente wie Scans oder Fotos alter Arztbriefe, selbstgemessene Werte oder auch Krankheitstagebücher und weitere Notizen hochzuladen. Die gesetzliche Krankenkasse stellt Abrechnungsdaten aus ärztlichen Behandlungen ein, falls der Versicherte dem nicht widersprochen hat. Seit 2026 sind diese Daten nur noch für den Patienten und nicht mehr für Praxen oder Apotheken sichtbar. Andersherum hat die Krankenkasse keinen Zugriff auf die medizinischen Inhalte der EPA, auch wichtig zu wissen. Die elektronische Patientenakte wird ständig weiterentwickelt und ausgebaut. In den nächsten Jahren soll dann noch der elektronische Impfausweis, die Patientenkurzakte, das Zahnbonusheft, der Mutterpass und das U-Kinderuntersuchungsheft in elektronischer Form hinzukommen. Kinder bis zum 15. Geburtstag können noch nicht selbst entscheiden, ob sie eine EPA haben möchten oder nicht. Das übernehmen dann die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten. Ältere Jugendliche können die EPA ohne Zustimmung der Eltern löschen lassen bzw. selbst verwalten oder eine Vertretung zum Beispiel durch die Eltern einrichten. Auch private Krankenversicherer können ihren Versicherten eine EPA anbieten. Die sind dazu aber nicht verpflichtet. Auch hier ist die Nutzung für die Versicherten freiwillig. Außerdem wird die EPA nicht automatisch angelegt. Wer die EPA nutzen will, muss bei seinem privaten Versicherer eine Krankenversicherungsnummer beantragen. Übrigens muss man nicht immer komplett widersprechen. Man kann als Patient auch individuell entscheiden, welche Funktionen eingeschränkt werden sollen. Die elektronische Patientenakte wird über ein besonders geschütztes Gesundheitsnetz, die Telematik-Infrastruktur, betrieben. Die Daten sind verschlüsselt und Zugriffe werden protokolliert. Die Server befinden sich in Deutschland und deren Betreiber haben keinen Zugriff auf die Daten. Und am Prinzip der EPA gibt es recht wenig Kritik. Kritik bezieht sich eigentlich immer auf organisatorische oder technische Schwierigkeiten. So besteht trotz aller Bemühungen um größtmögliche Datensicherheit immer ein Restrisiko, dass die EPA gehackt und deren Inhalte missbraucht werden könnten. Auch hat die EPA noch nicht das gewünschte und geplante Maß an Flexibilität erreicht. So lassen sich beispielsweise Medikamentenlisten nur vollständig verbergen oder freigeben, ohne die Möglichkeit, einzelne Arzneimittel auszuklammern. Außerdem können Dateien oder Ordner nur entweder für alle Beteiligten sichtbar gemacht werden oder für alle gesperrt werden. Was ein Arzt sieht, sehen also auch ApothekerInnen, andere ÄrztInnen und später auch Krankenhäuser. Eine Ausnahme ist hier die Krankenkasse, die nur auf die Abrechnungsdaten Zugriff hat. Zur aktiven Verwaltung der eigenen EPA brauchen Versicherte die jeweilige EPA-App ihrer Krankenkasse, ein Smartphone oder Tablet mit aktuellem Betriebssystem, die PIN zur Krankenkasse und die bekommt man nur über ein zeitintensiveres Identifizierungsverfahren, zum Beispiel Postident, oder wahlweise einen Personalausweis mit Online-Funktionen. Manche Krankenkassen verlangen für die Anmeldung in ihrer EPA-App sogar noch eine weitere App zur Identifizierung. Also dieser Prozess ist schon mal alles andere als einfach. Die hohen technischen Hürden führen derzeit noch oft dazu, dass PatientInnen in ihrer EPA eben keine Dokumente ansehen, hochladen, verbergen oder löschen, keine Zugriffsrechte verwalten und keine Widersprüche erklären oder zurücknehmen. Stattdessen nutzen sie die elektronische Patientenakte passiv. Zum Beispiel, indem sie Arztpraxen, Befunde oder Arztbriefe einstellen lassen, die ApothekerInnen oder TherapeutInnen später einsehen können. Tipp aber für alle, denen das zu kompliziert ist, man kann die sogenannte Ombudsstelle seiner Krankenkasse bitten, ihm bei der Verwaltung der EPA behilflich zu sein. Diese Stellen sind dafür da, Versicherte zu unterstützen, die ihre Patientenakte nicht selbst digital verwalten können. Eigentlich sprechen wir hier im Podcast ja über Neuigkeiten und deshalb gibt's jetzt Neuigkeiten. Mit euer Neffi ist das erste Adrenalin-Nasenspray zur Notfallbehandlung bei Anaphylaxie in der EU erhältlich. Euer Neffi wurde 2024 als erstes Adrenalin-Notfallarzneimittel als Nasenspray in der EU zugelassen und es ist das erste Nasenspray bei Anaphylaxie und enthält als Wirkstoff Adrenalin oder Epinephrin. Wie die bereits seit Jahren verfügbaren Pens zur Autoinjektion, die kennen wir alle als Anapen, Emerade, Fast-Jacked oder Jaxed. Bislang eignete sich euer Neffi 2 Milligramm zur Anaphylaxie-Notfallbehandlung für Kinder und Erwachsene, die mindestens 30 Kilogramm wiegen. Jetzt vor kurzem hat die EU das Nasenspray Neffi 1 Milligramm für Kinder ab 15 Kilogramm Körpergewicht zugelassen. Die Altersbegrenzung von mindestens 4 Jahren bleibt unverändert, sodass besonders leichte Kleinkinder von der erweiterten Zulassung profitieren. In den Vereinigten Staaten sind ebenfalls beide Dosisstärken zugelassen und parallel auf dem Markt. Handelsname dort ist Neffi. Adrenalin lindert die allergische Reaktion, indem es über adrenerge Rezeptoren die Gefäße verengt und den Blutfluss verbessert. Außerdem entspannt Adrenalin die glatten Muskeln der Atemwege und erleichtert dadurch das Atmen. Die Anwendung von Orneffi ist relativ einfach. Das Nasenspray ist nach Öffnen der Packung direkt einsatzbereit und wird in ein Nasenloch gesprüht. Wichtig ist, dass jedes Nasenspray nur eine einzige Dosis enthält und, anders als bei abschwellenden Schnupfensprays, kann daher auf das Ansprühen verzichtet werden, beziehungsweise es muss sogar darauf verzichtet werden, weil sonst ist die Flasche leer. Bei unzureichender Wirkung kann eine zweite Dosis verabreicht werden, und zwar in dasselbe Nasenloch. Das bedeutet, es muss ein neues Nasenspray geöffnet werden. Dem Zulassungsinhaber Alcabello zufolge ist Orneffi das erste und einzige nicht-invasive, auf Adrenalin basierende Produkt in der EU. Andere adrenalinhaltige Notfallarzneimittel liegen als Pens zur intramuskulären Autoinjektion vor, doch scheuen manche Anaphylaxie-PatientInnen deren Verabreichung. Vor allem für Kinder dürfte im Notfall das Nasenspray angenehmer sein als eine Injektion. Zudem ist die Haltbarkeit der Nasensprays länger als bei den Pens. Daten von Neffy in den USA zufolge liegt diese bei 2,5 Jahren für Neffy 2 Milligramm und bei 2 Jahren für Neffy 1 Milligramm. Und damit sind wir schon beim letzten Thema für heute, und das begegnete mir im Alltag vor allem in den letzten Wochen. Denn immer mehr KundInnen fragten nach Schwarzkümmelöl. Sie wollen damit ihre Allergie behandeln. Daher bin ich sehr froh, dass wir uns diesem Thema im Podcast widmen können. Was steckt hinter dem Trendprodukt Schwarzkümmelöl? Was kann es und was kann es nicht? Der echte Schwarzkümmel, der wird auch als Nigella sativa bezeichnet und gehört zu den Hahnenfußgewächsen. Verwendet werden die schwarzen Samen, die in Ländern wie Ägypten und Südasien als Gewürz eingesetzt werden. Aus den Samen wird das Schwarzkümmelöl gewonnen. Das enthält ca. 80% ungesättigte Fettsäuren, darunter zum Großteil Linolsäure, eine Omega-6-Fettsäure. Und ganz besonders macht das Schwarzkümmelöl vor allem der sekundäre Pflanzenstoff Thymochinon. Dieser sorgt für den typisch pfeffrig-bitteren bis nussigen Geschmack und gilt als hauptverantwortlich für die nachgesagten Wirkungen. In Tierversuchen wurde eine entzündungshemmende Wirkung nachgewiesen. Unter anderem zeigt sich eine leichte Verminderung des Entzündungsmarkers CRP. Dazu gibt es verschiedene Studien, die sehr unterschiedlich aufgebaut sind, was eine Vergleichbarkeit jetzt eher schwierig gestaltet. Aus dieser möglichen entzündungshemmenden Wirkung entsteht die Annahme, dass Schwarzkümmelöl das Immunsystem stärkt und Allergiesymptome bessert. Auch hierzu wurden Studien durchgeführt und miteinander verglichen. Es konnte gezeigt werden, dass sich die Symptome einer allergischen Rhinitis verbessern können. Das gilt auch für Beschwerden im Zusammenhang mit allergischem Asthma. Die Evidenz wird als gering bis moderat eingestuft. Das ist besser als gar nichts. Schwarzkümmelöl sollte deshalb in keinem Fall eine medikamentöse Therapie ersetzen, kann aber als mögliche Ergänzung in Betracht gezogen werden. Thymochinon zeigt zudem eine antimikrobielle Wirkung, wodurch auch Entzündungen im Mundbereich gelindert werden können. Da Thymochinon hitzelabil ist, sollte ausschließlich kaltgepresstes Öl verwendet werden. Untersuchungen konnten außerdem zeigen, dass Schwarzkümmelöl den systolischen sowie den diastolischen Blutdruck in geringem Maße, um ca. 3 mm Quecksilbersäule, senken kann. Das gilt auch für den nüchternen Blutzucker und den HbA1c-Wert. Studien, die jedoch nur auf 2 bis 3 Monate angelegt waren, zeigten einen geringen Effekt. Im Vergleich mit Ingwer und Zimt zeigte Schwarzkümmel übrigens die stärkste Wirkung auf den nüchternen Blutzucker. Die Effekte auf die Blutfettwerte sind widersprüchlich. In einer aktuellen und groß angelegten Übersichtsarbeit konnte jedoch ein positiver, moderater Effekt auf die Blutfettwerte festgestellt werden. Hier gab es hinsichtlich der verwendeten Dosierung Unterschiede, weshalb die AutorInnen betonen, dass zukünftig weitere Studien nötig sind, um die Ergebnisse zu untermauern. Auf das Gewicht scheint Schwarzkümmelöl übrigens keinen relevanten Effekt zu haben. Die Ergebnisse sind auch hier erstmal widersprüchlich. In einigen Studien konnte eine leichte Gewichtsreduktion von maximal 2 Kilogramm festgestellt werden. Die milden Effekte und teils widersprüchlichen Ergebnisse der Studien legen nahe, dass Schwarzkümmelöl in keinem Fall als Ersatz für eine medikamentöse Therapie oder Lebensstilveränderung angesehen werden darf. Dennoch kann Schwarzkümmelöl für einige Kunden eine sinnvolle Therapieergänzung darstellen. Beispielsweise bei metabolischen Syndromen. Hier kommen ja Übergewicht, Diabetes, erhöhte Blutfettwerte und Bluthochdruck zusammen, weshalb der Einsatz als Add-on-Therapie Verbesserung bewirken könnte. Das gilt ebenso für Pollenallergiker, die zusätzlich zur Behandlung mit Antihistaminika und Co. irgendwas tun möchten. In Tierstudien zeigten sich Hinweise auf eine mögliche Wechselwirkung mit dem CYP450-System in der Leber. Über die Enzyme in diesem System werden auch zahlreiche Arzneimittel abgebaut oder in deren Wirkform überführt. Die gleichzeitige Einnahme mit Schwarzkümmelöl könnte deshalb mögliche Wechselwirkungen begünstigen. Derzeit existieren keine Hinweise auf eine Antitumorwirkung beim Menschen. Untersuchungen wurden bislang lediglich im Labor oder an Tieren durchgeführt. Auch der Einsatz bei Verdauungsbeschwerden sollte eher traditionell gesehen werden. Wahrscheinlich spielen die enthaltenen ätherischen Öle eine Rolle, die zu Verbesserungen unter der Einnahme von Schwarzkümmelöl beitragen. Also, ein Trendprodukt, das ausnahmsweise mal kein ausgemachter Humbug ist und dessen Gefährlichkeit sich in Grenzen hält. Das sind doch mal schöne Neuigkeiten zum Ende der Folge. Ich verabschiede mich daher für heute von euch und bedanke mich sehr fürs Zuhören. Ich habe diese Woche Urlaub. Für mich wird es also entspannt, wenn ich am Freitag Geburtstag habe. Schon wieder der 29. Ja, verrückt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns alle nächste Woche wieder hier versammeln. Ihr wisst ja, wo ihr die Folge dann findet. Lasst euch nicht ärgern diese Woche. Habt eine gute Zeit. Bis dahin, gehabt euch wohl.